Also als überheblicher Grufti würde ich sagen, Emo-Szene ist halt so eine Eintagsfliege, die mal gekommen ist und wieder gegangen ist, während die Grufti-Szene natürlich, Grufti ist man sein Leben lang einfach, ne? Fehler sind total gut im Lernprozess. Ich habe mit meinen Studenten jetzt angefangen, Folgendes zu tun. Wenn die im Hörsaal sitzen und eine Aufgabe rechnen und einen Fehler machen, dann sollen die High Five mit dem Nachbarn machen. Wir feiern den Fehler.
Oh, das ist schön.
Ja, oder? Um deutlich zu machen, das ist gut, dass wir den Fehler gemacht haben und wir können ja jetzt ja nur High Five machen, weil wir erkannt haben, dass es ein Fehler ist.
Ja.
Das heißt, wir sind über den Fehler hinausgegangen und sind schon einen Schritt weiter.
Was los, Wissenschaft? Der Podcast mit Dr. Lisa Ringener und Dr. Jan-Philipp Rudloff.
Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was los Wissenschaft. Ich bin Jan, bei mir ist Lisa. Hallo Lisa.
Hallo Jan.
Lisa ist Physikerin, ich bin Psychologe und wir sprechen hier mit Leuten aus der Wissenschaft über ihr Leben, aber auch über ihre Themen. Und das machen wir heute mit Professor Dr. Christian Spannagel. Hallo Christian.
Hi ihr beiden, ich freue mich sehr auf den Podcast.
Wir freuen uns auch total. Kurze Frage vorab, weil wir gesehen haben, dass du bei Instagram zum Beispiel Dunkelmunkel heißt. Und wir fanden beide den Namen super süß, deswegen müssen wir einmal kurz nachfragen, wie es dazu kam.
Ja, ich gehöre ja der Grufti-Szene an und dann habe ich eben nach einem gruftigen Namen gesucht damals. Und ja, ich habe halt, da gab es jetzt keinen bestimmten Grund, warum ich Dunkelmunkel genommen habe, aber ich fand den halt auch süß und dachte mir, ja cool, ja. Den nehme ich jetzt einfach, ja.
Wirklich super süß. Wir kommen gleich auf jeden Fall auch noch darauf zu sprechen, was eigentlich so der Unterschied ist zwischen, ob es da überhaupt einen Unterschied gibt zwischen Gothic und Grufti oder ob das einfach nur die deutsche Bezeichnung ist.
Und Emos.
Und was eigentlich Emos sind, genau. Jetzt stellt dich Lisa aber erstmal kurz vor.
Genau, also hallo Christian, auch wir freuen uns ganz tierisch auf den Podcast heute. Du bist Informatiker und Professor für Mathematik und Mathematikdidaktik an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg. Also wir leben in der gleichen Stadt tatsächlich, trotzdem hier online gerade zusammengeschaltet. Du hast promoviert in Ludwigsburg, auch da an der Pädagogischen Hochschule, zum Thema Didaktik. Du bist jetzt seit 2010 schon Professor in Heidelberg. Du bist sehr, sehr aktiv auf Social Media, ungefähr jede Social Media Plattform bespielst du auch, zum Teil eben als Dunkelmunkel, zum Teil mit deinem bürgerlichen Namen, Christian Spannagel, oder auch der YouTube-Kanal PH Arithmetik, wo du eben Vorlesungen hochlädst und Videos, wo du Mathematikphänomene erklärst. Du erklärst diese Phänomene eben in den Videos, auf Twitch und so weiter und so fort, also in ganz vielen verschiedenen Plattformen und zeigst dort auch, wie Mathematik in unserem Alltag überall drinsteckt. Wir wollen heute so ein bisschen über deine Begeisterung für die Mathematik sprechen und darüber natürlich auch, wie man sie Menschen beibringt. Und jetzt geht's aber erstmal los mit dem Vorurteil.
Das Vorurteil.
Was ist denn so ein klassisches Vorurteil über MathematikerInnen und stimmt dieses Vorurteil?
Ja, also wenn ich mit Menschen spreche und ihnen sage, was ich mache, ne, die fragen mich, was machst du eigentlich beruflich? Und ich sage, ja, ich bin Mathematikprofessor. Mhm. Dann gibt es eigentlich immer eine Reaktion, die sich weniger ein Vorurteil mir oder meiner Berufsgruppe gegenüber ist, sondern gegenüber sich selbst. Also die Menschen reagieren dann meistens so, Mathe war ich nie gut in der Schule. Nee, Mathe ist gar nicht so mein Ding. Ne, ich bin für Mathe nicht geboren, mein Gehirn ist für Mathe nicht gemacht. So etwas in dieser Art. Also sofort eine Art Einschüchterung, ja, und eine fast Entschuldigung, dass man selbst mit Mathe nicht so viel zu tun hatte bislang oder keinen Bezug dazu hatte. Und das finde ich total schade, weil viele Menschen in unserer Gesellschaft haben ein negatives Fähigkeits-Selbstkonzept, was Mathematik anbelangt. Also sie denken, sie sind zu doof für Mathe, ihr Gehirn ist für Mathe nicht gemacht und so weiter. Man spricht auch von Fixed Mindset. Und das ist total schade, weil das ist natürlich nicht der Fall. Also wir als Gesellschaft schaffen es tatsächlich, viele Menschen zu frustrieren bezüglich Mathematik. Und das müssen wir dringend ändern.
Ja. Ich kenne dieses Vorurteil tatsächlich, auch als Physikerin ist es eigentlich ähnlich, obwohl ich glaube, dass vor allen Dingen Leute das wagen, weil sie denken, da ist viel Mathe drin, was natürlich auch stimmt. Also ich musste auch ganz viele Mathe-Vorlesungen besuchen, aber ja, also ich glaube, bei Mathematik ist das nochmal wirklich härter. Das ist schon krass, ja.
Und auch ich kenne das ein bisschen tatsächlich, obwohl man das nicht denken würde bei Psychologie, aber da ist auch oft eine Reaktion, das habe ich auch überlegt, aber es ist so viel Statistik und Statistik kann ich nicht. Also irgendwie ja so eine generelle oder weit verbreitete Angst vor Mathe, könnte man sagen, oder?
Total, ja. Und das ist total schade, weil das ist unnötig. Mhm. Eigentlich sollten die Menschen ja nicht denken, sie sind nicht für Mathe gemacht und so weiter, sondern ein Growth-Mindset haben. Das heißt, hey, ich kann das schaffen, wenn ich mich anstrenge. Und positive Erlebnisse, also Mathematik ist ja toll, ist ja geeignet dafür, auch positive Erlebnisse zu haben, Erfolgserlebnisse, wenn man ein Problem gelöst hat. Man versteht bestimmte Strukturen in der Welt, kann sich also die Welt erschließen mit Hilfe von Mathematik. Und ja, insofern ist es sehr schade, dass Menschen da ungerechtfertigterweise negative Emotionen haben, bis hin zur Matheangst, die natürlich total blockiert.
Mhm. Ja, es wäre jetzt vor allem auch mal spannend zu hören, ob das denn bei dir, ob diese Begeisterung, die man jetzt schon so ein bisschen raushört, ob die denn bei dir schon immer da war für Mathe. Und unsere Einstiegsfrage ist dann immer, was haben denn unsere Gäste und Gästinnen in ihr Freundebuch geschrieben? Kannst du dich noch daran erinnern, was du früher mal werden wolltest?
Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich nicht Mathematiker und auch nicht Informatiker werden wollte. Ich habe Informatik studiert eigentlich, ne? Also ganz, ich hatte unterschiedlich. Also ich glaube, es hat sich ständig geändert, ne? Ich wollte mal Tierarzt werden.
Totaler ich Klassiker, wollte, ja.
Ja, klar,
Klassiker. Ich würde sagen, wir haben das in 90% oder so sagen das. Das ist echt interessant. Ja, wirklich. Ja, so beliebt unter Kindern, ja.
Ja, ja, Tierarzt, genau. Dann wollte ich mal Steward, also Flugbegleiter wollte ich mal werden.
Ach was.
Ja, cool. Ja. Es gab eine Phase, da wollte ich Mönch werden.
Wegen der Kutte hat ja auch so einen eine Bewandtnis in der Gothic-Szene, so Kutten zu tragen. Oder hat es nichts damit zu tun?
Das hatte damit nichts zu tun. Damals war ich noch nicht in der Gothic-Szene, nee, damals war ich eher in der Katholiken-Szene. bis ich irgendwann mal zum Atheismus konvertiert bin. Ne? Und dann wollte ich eine Zeit lang Lehrer werden. Also ich wollte total gerne Lehrer werden und da wollte ich Mathe-Lehrer werden, ne? Mathe und Latein. Mhm. Ich habe Mathe und Latein auch in der Schule im Abi gehabt, als Leistungskurs und das wollte ich auch unbedingt auf Lehramt studieren. Ist aber nicht dazu gekommen, weil man uns dann abgeraten hat, damals bei diesen ominösen Hochschulinformationstagen, wo man dann hingeht als Studieninteressierter, um sich über das Angebot der Hochschule zu informieren. Mhm. Und dann haben die gesagt, ich studiere kein Lehramt, weil Gymnasiallehramt, wenn du fertig bist, braucht man keine Lehrer. Ja, das war natürlich nicht der Fall, sondern als ich fertig war, hat man ganz viele Lehrer gebraucht. Also das ist typische, irgendjemand, also die Leute, die das berechnen, können irgendwie keine Prognosen treffen aus irgendeinem Grund, obwohl es eigentlich total klar sein müsste. Aber naja, egal, auf jeden Fall, ich habe keinen Lehramt studiert.
Wahnsinn.
Vor allem Mathelehrer sind doch immer super gefragt, oder?
Ja, denke ich auch gerade.
Aber das ging ja dann schon so sehr in die Richtung dessen, was du jetzt so machst. Und du hast aber dann ja nicht Lehramt studiert, sondern du hast dann Informatik studiert, hast du gerade schon gesagt. Wie kam es denn dazu? Warst du so diese Generation, die dann so während der Jugend auf einmal so die ersten Computer zu Hause hatte? Oder wie kam deine Begeisterung für Informatik?
Also in den 80ern damals hat mein Vater einen IBM-PC gekauft damals. Das war ein 386er hieß er damals. Und da habe ich natürlich angefangen, Spiele zu spielen, Computerspiele. Und ich hatte auch Programmierumgebung und habe angefangen, autodidaktisch zu programmieren. Also ich habe mir selbst Programmieren beigebracht, habe aus irgendwelchen Zeitschriften irgendwelchen Code abgetippt und variiert und zu schauen, was passiert und so. Und da habe ich mich auch für Informatik begonnen zu interessieren. Nachdem ich dann festgestellt habe oder mich entschieden habe, nicht Lehramt zu studieren, dann ich wollte auch Psychologie studieren mal, habe dann mich auch nach Psychologie orientiert und fand dann aber das zu naturwissenschaftlich irgendwie, das Studium.
Ach, das habe ich auch selten gehört.
Okay.
Aber schön, also zu hören.
Im Retrospektive habe ich gesagt, nee, Quatsch, das wäre nicht genau das Richtige gewesen auch. Aber ich habe dann Psychologie im Nebenfach studiert und habe mich dann für Informatik entschieden mit Psychologie im Nebenfach, weil ich dachte, ja gut, Computer magst du auch ganz gern und so und dann studierst halt Informatik. Mhm. Und während meinem Informatikstudium habe ich aber die Mathematikvorlesung immer total gemocht. Ja. Und ich saß dann da drin und dachte so, ah geil, so Algebra oder so, mein Professor für Mathematik, das wäre ein geiler Job. Aber wirst du halt nicht, ne? Studierst du Informatik, egal. Aber das wäre auch ein geiler Job gewesen. Und jetzt im Nachhinein habe ich eigentlich alles miteinander kombiniert, was ich jemals werden wollte, ne? Außer Flugbegleiter.
Und Mönch vielleicht.
Und ja, genau. Und Tierarzt auch nicht. Ja, gut. Ja. Also ich mache Lehramtsausbildung im Bereich Mathematik und bin Professor für Mathematik und Informatik und habe im Nebenfach Psychologie studiert. Also das sind eigentlich genau die Themengebiete, die mich im Wesentlichen immer schon interessiert haben.
Jetzt wäre es total interessant für mich zu erfahren, woher denn diese Erkenntnis kommt, dass jeder Mathe lernen kann. Weil bei dir war es ja, oder dass jeder Mathe kann, so noch einfacher gesagt. Weil bei dir war es ja schon so, dass du schon seit deiner Kindheit, Jugend einfach so ein inneres Interesse dafür hattest? Also so, du hast dann angefangen zu programmieren, du hast überlegt, Mathelehrer zu werden. Also es gab früh diese Begeisterung, oder? Das heißt, bei dir war es ja dann eigentlich eher so, dass du hast dich einfach dafür interessiert und dann hast dich halt damit auseinandergesetzt. Wann kam denn diese Erkenntnis, auch Leute, bei denen das nicht so ist, die können Mathe lernen? Wie kam das denn zu der Erkenntnis? Weil das ist ja das, was du vorhin eingangs gesagt hattest, ne?
Eigentlich bei mir schon ganz früh. Ich habe auch schon an der Schule Nachhilfe gegeben in Mathematik, also für jüngere SchülerInnen. Ja. Und ich hatte immer den Anspruch, dass mein Gegenüber das versteht, was er oder sie nicht versteht. Und den Anspruch an mich, möglichst gute Erklärungen zu finden, möglichst gute Bilder, möglichst anschauliche Beispiele, möglichst gute Erläuterungen und so. Und das ist natürlich auch nicht so easy oft, weil wenn der andere es nicht versteht, dann fängst du an, oh Gott, wie kann ich es noch erklären und so, ne? Und das war aber immer der Anspruch an mich gewesen und damit war ich oft relativ erfolgreich. Na, und das war sozusagen für mich der Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, okay, nee, es kommt eigentlich immer auf den Kontext an und auf die Möglichkeiten, die dem oder derjenigen geboten werden, die sich für ein mathematisches Themengebiet interessiert oder die in der Mathematik was verstehen will. Also mehr, es kommt mehr auf den Support an, den diese Person bekommt, als auf die Person.
Wann hast du da Mathe-Nachhilfe gegeben? Wann war das so?
Da war ich in der 9., 10. Klasse, glaube ich.
Ah, okay, du warst selber noch in der Schule.
Ja, ich war in der Schule, Schüler und habe jüngeren Schülern Mathe-Nachhilfe gegeben, ja.
Und da gab es schon dieses Interesse für möglichst gute Lernmethoden und möglichst irgendwie einen Weg finden, das Leuten beizubringen. Da hast du ja eigentlich schon das gemacht, was du jetzt auch machst.
Genau.
Also natürlich genau auf einem anderen Level. Hast dich seitdem nicht mehr weiterentwickelt.
Ich habe nicht mehr weiterentwickelt, seit der 10. Klasse.
Du hast ja ziemlich innovative Methoden dann doch gefunden. Du bespielst ja so gut wie jede Social-Media-Plattform. Also du bist ja wirklich, ich weiß nicht, bist du irgendwo nicht vertreten, müsste ich jetzt überlegen.
OnlyFans.
Noch nicht.
Noch nicht, genau.
Das wäre ja, was ganz Neues.
Das wäre absolut innovativ, ja. Ihr bringt mich auf Ideen.
Die Idee kam von dir. Ich muss mal kurz dazu sagen, die Idee kam nicht von uns.
Stimmt.
Ja. Wie schaffst du das denn zeitlich? Weil, also ich kenne eigentlich nur Profs, die eigentlich permanent arbeiten.
Eines meiner Arbeitsgebiete ist Wissenschaftskommunikation. Das heißt, während andere zu anderen Themen forschen und dann keine Zeit für Wissenschaftskommunikation haben, habe ich mir natürlich die entsprechende Zeit freigeräumt, weil das eines meiner Arbeitsgebiete ist. So. Also es ist eines meiner Arbeitsschwerpunkte. Und ich empfinde das sozusagen als Arbeit, wenn ich ein Reel auf Instagram poste oder wenn ich auf YouTube Kommentare beantworte und so. Und weil es eines meiner Arbeitsgebiete ist, habe ich auch Projekte dazu und habe auch studentische Hilfskräfte beispielsweise, die mich unterstützen.
Es ist trotzdem krass, Christian, das kann man schon auch mal sagen.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob jeder das so schaffen würde. Da muss man ja schon auch einfach total gut organisiert sein und so.
Es muss ja auch nicht jeder so viel auf Social Media unterwegs sein, jeder Wissenschaftler, die Wissenschaftlerin. Also generell ist es natürlich so, wir brauchen mehr Wissenschaft in den sozialen Medien. Wir brauchen mehr Mathematik auf For You-Pages und so. Und insofern ist jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin eingeladen, auch mehr Wissenschaft in den sozialen Medien zu kommunizieren. Also wir brauchen das insbesondere, weil halt, keine Ahnung, SchwurblerInnen, VerschwörungstheoretikerInnen und RechtspopulistInnen dort unterwegs sind und ihre Theorien da verbreiten und da braucht man ein Gegengewicht. So, und wer, wenn nicht die WissenschaftlerInnen, können dort wissenschaftliches Wissen platzieren. Es muss natürlich nicht jeder in dem Umfang machen, wie ich das mache, weil eben nicht jeder das als Schwerpunkt hat, aber wenn man pro Woche so 1-2 Stunden aufbringen kann, um mal wieder einen Post zu machen oder so, dann ist wirklich schon viel gewonnen.
Machst du den YouTube-Kanal schon seit 14 Jahren, glaube ich, haben wir gesehen. Also schon wirklich sehr lange. Wenn man sich so ältere Videos anguckt, dann sieht man auch noch so ein bisschen eindeutiger, dass du Goth bist. Kann man das sagen, man ist Goth oder würdest du eher sagen, du gehörst zur Gothic-Szene?
Kann man alles sagen, genau. Ich würde sagen, ich bin Grufti.
Bist Grufti,
also, ja. Okay, okay. Grufti, ne? Grufti, genau, das finde ich irgendwie goldiger.
Ich finde, Grufti klingt immer so 90er, oder? Also es ist eher so ein 90er-Ding.
Ja, letzten Endes ist die Szene ja auch schon relativ alt, ne?
Ja.
70er, 80er Jahre entstanden aus der 80er New Wave und Punk-Szene ein Stück weit. Also alles das, was da so ein bisschen schwarz und melancholisch und dunkel und so weiter ist, hat sich daraus entwickelt und also kannst du alles sagen, Goth, Grufti und so weiter. Und du hast recht natürlich, vor einiger Zeit hatte ich noch lange Haare. Dass sie jetzt kürzer sind, hat nichts mit einem Mindshift weg von Grufti zu tun oder so,
ja.
Sondern naja, man braucht einfach mal einen Stylewechsel, ne? Und man wird ja auch nicht jünger und die Haare werden dünner und so. Und da muss man halt, ja, es war schon lange notwendig, mal so einen gewissen Stylewechsel zu machen. Aber in der Grufti-Szene haben auch sowieso viele auch kurze Haare. Ne? Also lange Haare sind ja eher ein Zeichen für Metal. Also ich wird ja öfter verwechselt mit. Ja, du bist bestimmt Metal und der Metal-Prof und so weiter. Obwohl ich, ja, ich höre auch gern Metal und so, aber eigentlich nicht vornehmlich oder so. Ne?
Ein richtig geiles Video, finde ich. Das heißt, glaube ich, der dunkle Lord und die Zahlen folgen. Das habe ich irgendwann mal gesehen. Das ist wirklich geil. Mit so einer kleinen Sonnenbrille. Was macht denn diese Szene aus? Weil, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, so meine Mutter zum Beispiel hatte, die ist Professorin für Ernährungswissenschaften und die hatte einen Mitarbeiter, der war auch, ja, Grufti oder Goth, ich weiß nicht, wie er sich selber bezeichnet hat. Und der hat mal gesagt, sie hat mal zu ihm gesagt, als er aus dem Urlaub kam, boah Marcel, du bist ja richtig braun geworden. Und dann hat er gesagt, das kriegen wir wieder hin. Was macht denn so die Szene aus? Weil ich glaube, so optisch können wir es uns schon ganz gut vorstellen. Aber was macht denn so diese Szene eigentlich aus? Vielleicht auch im Vergleich zu Emos, weil Emos sind so das, was ist so die Subkultur, die während meiner und Lisas Schulzeit so schon, finde ich, relativ in war. Es gab schon einige Emos. Also bei uns gab es schon einige.
Also ich glaube, ich war auch eher so Richtung Emo.
Ja, und die tragen ja auch viel schwarz, haben auch schwarze Haare. Was ist da so
und
der
Krawatten
Unterschied? Was macht
so.
Das weg? Ja, was macht
ja,
das aus?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also als überheblicher Grufti würde ich sagen, Emo-Szene ist halt so eine Eintagsfliege, die mal gekommen ist und wieder gegangen ist, während die Grufti-Szene natürlich, Gruftis man sein Leben lang einfach, ne? Also die Gruftis gehen jedes Wochenende in Grufti-Clubs, um dort Grufti-Musik zu hören, ja, und dort zu tanzen und so. Kleiden sich in der Regel schwarz natürlich, auch im Alltag in der Regel. Mhm. Und es ist also weniger ein, man verkleidet sich in Anführungszeichen, um irgendwo in einen Club zu gehen, sondern man lebt das eigentlich die ganze Zeit über und beschäftigt sich dann auch mit solchem Content. Literatur, also manche Gruftis lesen sowas wie Edgar Allan Poe zum Beispiel.
Ah, ja.
Also, ganze viktorianische Literatur. Dann gibt es die Mittelalter-Ecke innerhalb der Gruftis, ne, die also auf Mittelaltermärkte gehen, sich auch Mittelalter verbunden fühlen. Mhm. Dann gibt es Lack- und Latex-Ecke. Es gibt eine Elektro-Ecke, also auch musikalisch total unterschiedlich. Es gibt die 80er, eine 80er, also Alt-Gruftis, sozusagen, so wie ich. Die hören dann durchaus so ältere 80er-Jahre-Musik auch oder Bat Cave als, das sind eher so punkige Musikrichtungen. Es gibt aber auch Elektro, also richtige harte Elektromusik. Also, da stehe ich total drauf, ne?
Ah, okay.
Mittelalter-Musik und so weiter, also auch sehr facettenreich.
Kann man noch Grufti werden oder ist es irgendwann, kann man immer Grufti werden?
Im Herzen sind viele Menschen sowieso Grufti, ohne es zu wissen. Du, also jeder kann jederzeit Grufti werden, da bin ich auch überzeugt von. Genauso wie jeder jede Zeit sich in Mathematik weiterentwickeln kann. Ne?
Schön.
Ja. Growth Mindset. Ne, du kannst Grufti werden, du musst dich vielleicht nur ein bisschen anstrengen. Du
musst nur dran glauben.
Eine perfekte Überleitung zu unserer nächsten Rubrik, in der es nämlich genau darum geht, auch ob Mathe denn so kompliziert ist, dass man das eigentlich, dass die meisten das gar nicht verstehen können oder ob jeder Mathe lernen kann.
Fünf schnelle Mythen.
Und zwar ist es hier so, dass ich dir fünf Mythen vorstelle und du einfach nur mit Ja oder Nein antwortest. Also sind diese Mythen korrekt oder nicht korrekt? Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Super. Mythos Nummer 1. Mathe ist trocken und hat nichts mit Kreativität zu tun.
Nein.
Mythos Nummer 2. Es gibt immer nur eine richtige Lösung.
Nein.
Mythos Nummer 3. Mathe ist total kompliziert.
Jein.
Jein. Okay, sehr gut. Mythos Nummer 4. MathematikerInnen sind alle irgendwie komisch.
Nein.
Mythos Nummer 5. In der Mathematik gibt es Probleme, die wir niemals lösen werden können.
Ja.
Ja. Super, danke schön. Haben wir schon geschafft, die fünf schnellen Mythen. Ich würde noch einmal ganz kurz aufgreifen, weil du Jein gesagt hast zu Mathe ist total kompliziert. Was bedeutet dieses Jein für dich?
Mathematik ist ja ein sehr, sehr breites Feld und es gibt sehr komplizierte Bereiche, die nur wenigen zugänglich sind. Mhm. So. Und das bedeutet nicht, dass Mathematik prinzipiell kompliziert ist und dass jemand nicht auch Mathematik lernen könnte, weil es so kompliziert ist oder so kompliziert für ihn, sondern es gibt Bereiche in der Mathematik, die sind kompliziert. Es gibt andere Bereiche, die sind nicht kompliziert.
Ja.
Deswegen jein.
Zum Beispiel diese Probleme, die wir niemals lösen werden können, sind schon kompliziert. Also Jan hat gerade schon gesagt, er würde einfach das Goldbach-Problem lösen. Gar kein Problem.
Was ist denn das Goldbach-Problem, Lisa?
Also, dieser, okay, gut, ja, ich kann es versuchen zu erklären. Ich habe einen Film darüber gesehen letztes Wochenende. Das ist das Problem, dass, also es gibt eine Aussage, dass jede Zahl aus der Summe von zwei Primzahlen entsteht. Oder dass man die zerteilen kann in zwei Primzahlen. Und das ist eben noch nicht bewiesen.
Also bei der 3 wäre es die 2 und die 1.
Ja.
Bei der 4 wäre es die
3 und die 1.
3 und die 1. Bei der 5 die 4 und die 1.
Nee, 4 ist keine Primzahl. So
aber 1. Ach so, 2 Primzahlen. Ich dachte immer nur eine. Okay, Christian, klär uns auf.
Aber aufgepasst. Ja, aufgepasst. Nee, 3, bei 3 zum Beispiel ist, es geht um die geraden Zahlen. Jede gerade Zahl ist die Summe zweier Primzahlen. Denn 1 ist ja keine Primzahl.
Ah, okay.
Primzahlen sind Zahlen. Primzahlen sind Zahlen.
Oh Gott.
Stopp, Abbruch. Abbruch.
Okay, Rückspur.
Alles falsch. Vielleicht fängst du nochmal kurz an, was ist das Goldbach?
Also die Goldbach'sche Vermutung besagt, dass jede gerade Zahl, die größer ist als 2, als Summe zweier Primzahlen dargestellt werden kann. Also zum Beispiel 6, die Zahl 6, ist die Summe aus 3 plus 3. Oder die Zahl, machen wir mal, 10 ist 5 plus 5, aber auch 3 plus 7.
Ja.
Und so weiter. So, und das Verblüffende ist, das konnte bislang nicht weder gezeigt noch widerlegt werden. Ne?
Mhm.
Das ist eine Vermutung. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass das Problem an sich total leicht verständlich sein kann. Ne? Das kann man vielen Menschen erklären, das Problem. Aber die Lösung ist verdammt schwierig.
Ja, also ich habe da am Samstag einen Film drüber gesehen, Marguerite's Theorem. Ich weiß gar nicht, ich glaube auf Deutsch heißt der die Theorie ihres Lebens. Und da geht es um eine weibliche Doktorandin, die einfach als PhD-Projekt, also als ihre Doktorarbeit, will sie dieses Ding lösen. Und also Spoiler, es klappt nicht. Aber sie geht so einen Schritt weiter, um das zu beweisen. Aber das allein sorgt schon dafür, dass sie so die ganze Wohnung wird so schwarz angemalt und dann, das würde Christian vielleicht gefallen, und so mit Tafelkreide vollgemalt und so. Ja.
Ah, wunderschön, ja.
Ja. So, Christian, du bist ja sehr aktiv, vor allen Dingen auf YouTube und auf Instagram mit kleinen Videos über Mathematik. Und was ist denn dein Geheimrezept, um so viele Leute von Mathematik zu begeistern? Also jetzt allein schon, wie du über Goldbach gesprochen hast, also wie Jan und ich darüber gesprochen haben, kam keine Ahnung.
Ich alles falsch gewesen, was wir erzählt haben.
Und du erklärst es irgendwie. Machst es irgendwie so, klingt so einfach, wenn du das erklärst. Und man denkt sich, ja, ich kann das irgendwie verstehen. Also wie schaffst du das?
Also ich versuche, mich gut einzudenken in mein Gegenüber und in die Schwierigkeiten, die jemand haben kann und so weiter. Das kommt vermutlich daher, weil ich eben in der Hochschule mit Lehramtsstudierenden zu tun habe. Also ich beschäftige mich ja mit Mathematik und Mathematikdidaktik im Kontext des Lehramts. Das heißt, es geht auch dort immer darum, welche Schwierigkeiten kann jemand haben in bestimmten Bereichen, was sind typische Fehler, was sind besonders gute Veranschaulichungen, um bestimmte abstrakte Konzepte zu vermitteln. Und das ist sozusagen mein Anspruch auch, die Dinge so zu vermitteln, dass sie möglichst leicht zu verstehen sind, möglichst anschaulich, auch typische Fehler als Ausgangspunkt nehmend, um dann daran anknüpfend zu zeigen, warum das ein typischer Fehler ist. Und aber auch immer so zu arbeiten, dass niemand sich beschämt fühlt oder so. Na, also nicht denken, jetzt hab ich schon wieder einen Fehler gemacht oder so. Nee, Fehler sind total gut, ja, im Lernprozess. Mhm. Also wenn ich einen Fehler mache und ich habe mit meinen Studenten jetzt angefangen, Folgendes zu tun. Wenn die im Hörsaal sitzen und eine Aufgabe rechnen und einen Fehler machen, dann sollen die High Five mit dem Nachbarn machen. Wir feiern den Fehler.
Oh, warum? Das ist schön.
Ja, oder? Um deutlich zu machen, das ist gut, dass wir den Fehler gemacht haben und wir können ja jetzt ja nur High Five machen, weil wir erkannt haben, dass es ein Fehler ist. Ja. Das heißt, wir sind über den Fehler hinausgegangen und sind schon einen Schritt weiter. Und dieses Schritt weiter sein, das ist ja sozusagen eine logische Konsequenz davon, wenn man einen Fehler gemacht hat und weitergearbeitet hat und ihn gefunden hat und so. Das heißt, Fehler immer zu begreifen als Lerngelegenheit und als Sprungbrett sozusagen, um eine Ebene weiterzukommen. Und im Nachgang hat man dann den Fehler verstanden und fühlt sich besser. Und dieses Gefühl will ich vermitteln.
Ja, ich habe das auch, also ich habe ein paar von deinen Twitch-Streams angeschaut, die kann man sich auch bei YouTube anschauen und da kommentieren ja die Leute immer wieder und dann stellst du zum Beispiel eine Frage, ah, was denkt ihr denn, wie schwer ist jetzt die Gurke, wenn sie 1% Wasser verloren hat? Und dann gibt's halt ganz viele Lösungsvorschläge, von denen natürlich die meisten falsch sind und trotzdem nimmst du das halt so auf und redest dann da so drüber und sagst nicht so, aha, 900 Gramm, das stimmt aber nicht. Also das kommt gar nicht vor, weil man, wahrscheinlich lassen sich viele Leute zu sowas hinreißen manchmal, um so zu zeigen, ah, ich bin aber hier die Person, die das natürlich die richtige Antwort weiß. Aber das kommt gar nicht vor, das finde ich sehr schön.
Das ist wirklich etwas, was viele falsch machen. Mhm. Auch LehrerInnen falsch machen. Man kann mit solchen subtilen Nuancen jemand anders mathematisch frustrieren.
Ja.
Und man muss sich wirklich voll bewusst sein, dass man mit diesen Nuancen Dinge zerstören kann bei anderen Menschen.
Ja. Ne?
Und oftmals spielt dann, wie du gerade so schön gesagt hast, das eigene Ego eine Rolle. Ne? Oh, ich bin der super hyperintelligente, der es verstanden hat und das will ich jetzt den Leuten drumherum deutlich machen. Ich habe es kapiert, ihr nicht und so weiter. Ne?
Ja.
Das ist natürlich eine vollkommen falsche Haltung.
Ja.
Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Wenn man Folgendes sagt, ich stehe im Hörsaal und sage den Studenten, pass mal auf, das ist ganz einfach.
Ja.
Und dann erkläre ich was. Eigentlich will ich was Gutes. Ne? Ich will, dass die Studis keine Angst haben, weil es ja so einfach ist.
Ja.
Aber wenn ich sage, es ist total einfach und jemand versteht es nicht im Hörsaal, denkt er, ach, ich bin zu doof dafür.
Ja.
Hat gesagt, es ist einfach und verstehe es trotzdem nicht. Schon wieder nicht verstanden und so. Ne? Sowas darf man nicht machen, sondern man muss versuchen, deutlich zu machen, pass mal auf, es ist kompliziert. Ne? Aber wir schaffen das gemeinsam. Man muss sich ein bisschen anstrengen und dann schafft man das schon.
Ja.
Und diese Haltung zu vermitteln und vor allem auch eine Haltung, du bist nicht alleine.
Ja.
Viele Menschen denken, sie sind alleine mit dem Problem.
Mhm.
Und ich versuche sozusagen in all dem, was ich mache, das Kollaborative zu fördern, das Interaktive. Ne? Wir sind eine Gruppe, wir können zusammen das Problem lösen. Am Ende haben wir zusammen das Problem gelöst. Und niemand, der Teil der Gruppe ist, hat dann das Gefühl, ich habe das nicht geschafft oder so, sondern eher, wir haben es zusammen geschafft.
Wir haben es zusammen geschafft,
das ist großartig, ja.
Genau. Ja, das ist schön, das ist schön. Ja, also wenn man mal Lust hat, so deine Twitch-Streams kann man sich auf YouTube anschauen und man kann sich auch ganze Vorlesungen von dir eigentlich anschauen auf YouTube. Und du hast jetzt ja schon gesagt, du benutzt auch die Vorlesung, um so was Interaktives zu schaffen. Ich habe da einen TEDx-Talk von dir drüber gesehen. Das ist ja wirklich so eine neue Art der Didaktik, die du da ausprobierst. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
Ist mittlerweile gar nicht mehr so neu. Also das Konzept Inverted Classroom oder Flipped Classroom gibt es in der Form schon seit 25 Jahren.
Ah, okay.
Und es machen auch einige mittlerweile. Also die Idee ist, eine klassische Vorlesung, ne? Studenten sitzen im Hörsaal und vorne erzählt jemand irgendwas, dann gehen alle raus und haben nur die Hälfte verstanden und dann müssen sie Aufgabe 1 bis 6a bis f zu Hause lösen, aber können es nicht, weil sie nur einen Teil verstanden haben und dann ist es schwierig.
Mhm.
Das Ganze im Inverted Classroom wird das Ganze rumgedreht. Die Studis bereiten sich zu Hause vor mit geeigneten Aufgaben und Videos beispielsweise, meinen Vorlesungsvideos oder andere Materialien und kommen dann in die Präsenzveranstaltung zu mir in den Hörsaal, um mit den anderen gemeinsam Aufgabe 1 bis 6 A bis F zu rechnen. Dann aber nicht alleine zu sein zu Hause, sondern gemeinsam kommt man weiter und ich bin da, kann Fragen beantworten, Feedback geben, unterstützen, über die Schulter schauen und so.
Ja.
Also die Präsenzveranstaltung nicht für Vorträge zu missbrauchen, sondern, ne, also das ist doch Quatsch, warum sollte man da, also warum ein Vortrag in Präsenz, das kann man zu Hause per Video viel besser, sondern die Präsenz ist dafür da, wofür Präsenz gut ist, nämlich für soziale Interaktion. Dafür ist es wert, physisch zusammenzukommen in einem Raum. Also jede Woche mit Bus, mit Bahn, mit Auto, mit Fahrrad und so weiter, bewegen sich alle physikalisch an einen Ort. Riesenaufwand, Energieaufwand, CO2 wird in Luft geblasen und so weiter. Warum?
Ja.
Um sich nebeneinander hinzusetzen und zuzuhören? Das ist Quatsch. Nee, wir bewegen uns, um mit den anderen zu arbeiten. Das ist die Grundidee von Flipped Classroom, Inverted Classroom. Das setzt jetzt seit, weiß nicht, 15 Jahren ein oder so. Und mir wird von Jahr zu Jahr deutlicher, das ist die Art und Weise, wie wir eigentlich im 21. Jahrhundert zusammen lernen sollten.
Ja, Das klingt echt super. Also ich wünschte, ich hätte das mal gehabt in der Physik. Und wenn wir jetzt noch mal so zum Abschluss noch mal so ein Matheproblem uns angucken wollen, was wäre denn so ein Matheproblem? Du bist schon ganz aufgeregt. Freust dich schon. Was wäre so ein Matheproblem, das, wo Leute vielleicht oft mit Probleme haben oder was du gerne erklärst?
Ja, also der Klassiker, den ich da total gerne hernehme, ist das Ziegenproblem. Mhm. Auch Monty-Hall-Problem genannt, nach einem Showmaster in USA. USA war es, glaube ich, weiß gar nicht. Englischsprachigen Raum, genau. Make a Deal hieß die Fernsehsendung. Im Deutschen geh aufs Ganze mit Jörg Dräger. Und zwar die Grundaufgabe ist, oder Grundproblem ist das folgende. Du bist ein Kandidat in der Spielshow und es sind drei Türen da. Und hinter einer Tür ist ein Auto, das du gewinnen kannst. Und hinter zwei anderen Türen sind Ziegen.
Die du nicht gewinnen möchtest.
Boah, ich hätte safe lieber die Ziege. Ich würde lieber
eine
Ziege.
Ich hätte auch lieber die Ziege. Ich würde sofort die Ziege nehmen. Genau. Aber, also die Idee ist, dass du das Auto willst. So, okay. Ja. Also das sind ein Auto, zwei Ziegen hinter Türen. Also die Türen sind natürlich verschlossen, du weißt nicht, wo das Auto ist. Und jetzt fragt dich der Showmaster, welche Tür hättest du denn gerne?
Ja.
Du entscheidest dich also für eine Tür. Jetzt wird die Tür aber nicht geöffnet, sondern der Showmaster öffnet eine der anderen beiden Türen und da ist eine Ziege dahinter. Mhm. Also er öffnet natürlich nicht die Autotür, sondern öffnet eine Tür, wo eine Ziege dahinter ist und fragt dich jetzt, möchtest du jetzt bei der Tür, die du als erstes gewählt hast, bleiben oder möchtest du wechseln zu der anderen Tür, die nicht geöffnet ist?
Ja.
Und die Frage ist jetzt, ist es besser zu bleiben oder ist es besser zu wechseln?
Ja, ja.
Ihr kennt die Lösung, ne? Aber
also ich kenne die Lösung, trotzdem denke ich einfach, ich will jetzt nicht sagen, ich glaube der Lösung nicht, weil ich weiß ja, dass es mathematisch bewiesen ist, aber mein Herz, also mein Bauchgefühl sagt einfach, es ist egal, 50-50. Hm. Also die eine Tür oder die andere Tür. Aber das ist ja nicht die richtige Lösung und das verwirrt mich einfach bis heute.
Es ist besser zu wechseln. So, und ich versuche es jetzt ganz kurz zu erklären. Okay, ja. Warum ist es besser, in der Situation zu wechseln? Okay, ganz am Anfang, wenn ihr euch für eine von drei Türen entscheiden könnt, dann habt ihr ja zwei Ziegen und ein Auto zur Auswahl, theoretisch. Ne? Ihr könnt also, wenn ihr eine Tür wählt, habt ihr mit ein Drittel Wahrscheinlichkeit das Auto gewählt und mit zwei Drittel Wahrscheinlichkeit die Ziege. So. Ja. Ihr seid wahrscheinlicher nach der ersten Wahl bei einer Tür mit einer Ziege.
Ja.
Ja.
So, wenn jetzt eine andere Tür aufgemacht wird, ist wahrscheinlicher hinter der anderen Tür das Auto.
Weil ja nie das Auto
aufgemacht wird.
Also
kann man es auch erklären.
Ja.
Ah, okay. Mhm. Ah, okay. Ja, es gibt ja so Leute, die dann diese Fälle so, also so macht man es ja oft, wenn man es beweist, irgendwie so die Fälle aufschreibt und so. Mhm. Aber dass du es jetzt so in einem Satz erklärt hast, so habe ich es noch nie gehört.
Ja, es ist gut erklärt.
Das klingt jetzt so, als hätten wir das so einstudiert, aber das stimmt gar nicht.
Sehr schön, perfekt. Eine andere Erklärung, die vielen hilft, ist folgende. Man hat ein ähnliches Problem, analoges Problem, nur nicht drei Türen, sondern 100 Türen. Mhm. 100 Türen. Mhm. Und hinter einer Tür ist das Auto.
Ja.
Jetzt wählst du am Anfang eine von den 100 Türen. Mhm. Und du hast dich für einen entschieden. Und dann macht der Moderator 98 andere Türen auf. Also alle, die nicht das Auto sind.
Ja.
Und frag dich jetzt, möchtest du bleiben oder möchtest du wechseln? Mhm. Auch da ist es natürlich besser zu wechseln, weil du auch hier bei deiner ersten Wahl wahrscheinlicher, also sehr wahrscheinlich nicht das Auto getroffen hast.
Ja.
Mhm. Da wird es den Leuten klarer, da würde man dann auch intuitiv eher wechseln, ne?
Genau.
Wenn man 100 Türen hat.
Genau. Und jetzt haben wir nicht 100, sondern zwei, also nicht 99 Türen mit Ziegen, sondern zwei Türen mit Ziegen, aber die Situation ist praktisch die gleiche, nur halt nicht ganz so deutlich.
Ich finde es voll interessant, dass es so dieses Spiel gibt, also, dass man eine höhere Chance als 50-50 hat zu gewinnen bei so einem Spiel. Das ist irgendwie interessant, finde ich. Also, denn man kann das Spiel ja so ein bisschen, wie soll man es sagen, so hacken. Das ist so ein bisschen ein Lifehack, falls man mal in so eine Situation kommt. Eine ganz typische Situation, ja.
Und das Interessante am Monty-Hall-Problem ist eben, dass Marilyn Vos-Savant, eine Frau, das Problem richtig populär gemacht hat. Und zwar hatte die nämlich in der Zeitschrift eine Kolumne, in der sie Fragen beantwortet hat. Das war, sie galt als die intelligenteste Frau damals, weil sie einen riesen IQ hatte und so. Mhm. Und hat sie halt Fragen beantwortet und dann wurde ihr diese Frage gestellt und sie hat in der Kolumne geschrieben, naja, natürlich wechseln, ist klar. Und dann ging ein riesen Shitstorm los. Ja. Und insbesondere ein Shitstorm, auch von Mathematikern übrigens, ne, die gesagt haben, nee, ist nicht so, ne? Ach also was. Deswegen ist es gar nicht schlimm, wenn man bei diesem Problem erstmal einen schwierigen Zugang hat, ne? Oder es nicht sieht oder nicht versteht oder so, weil es haben auch damals Mathematiker nicht eingesehen und sich dagegen gewehrt, ne? Und es hatte einen sehr starken sexistischen Einschlag auch. Mhm. Also damals haben die auch gesagt, also du als Frau, ja, mhm. so nach dem Motto, du brauchst uns nicht erzählen, dass Wechseln besser ist. Es wäre wirklich besser für dich und dein Renommee, wenn du das jetzt mal wieder richtig stellen würdest und so. Wow. Also es ging richtig heiß her. Ja, ja, genau. Aber das Schöne ist eben, sie hatte recht.
Ja, ja, also das ist doch auch eine gute Message, oder so.
Absolut.
Also auch Professoren, da muss ich ja nicht gendern, das waren ja Männer, irren sich und liegen mal falsch.
Na klar.
Zu unserer letzten Frage jetzt. Wir haben viel über Mathe gesprochen, wir haben viel über Didaktik gesprochen. Was ist denn eine Sache, die du jetzt Leuten noch mitgeben würdest über Mathematik? Also was sollen mehr Leute über Mathematik wissen?
Mathematik ist viel mehr als nur Rechnen. Mhm. Viele haben die Vorstellung, Mathematik ist Rechnen oder Mathematik ist so eine Menge an Regeln, die man kennen muss, um sie anzuwenden. Ne? Also irgendwelche Rechenverfahren oder so. Mathematik ist eine Wissenschaft. Mhm. Und zwar die Wissenschaft von den Mustern und Strukturen. Es geht gar nicht so sehr vornehmlich ums Rechnen. Rechnen ist ein Prozess in der Mathematik von vielen. Ne? Aber eigentlich geht es darum, Muster zu finden und zu erkennen. Also wenn ich mich in einer Situation befinde, die unstrukturiert erscheint, versuchen, die Struktur zu sehen, das System zu sehen, das Muster zu erkennen und das Muster zu beschreiben. Mhm. Und vielleicht auch noch zu begründen, warum das tatsächlich das Muster ist, das ich gefunden habe. So. Und das ist eigentlich Mathematik. Und das kann ich in so vielen schönen Situationen machen, auch in anschaulichen Situationen oder in Realsituationen. Und ja, insofern ist das vielleicht auch ein Zugang, den jemand zur Mathematik finden kann, wenn er gefrustet aus der Schulmathematik rausgelaufen ist. Ja? Mhm. Ja, das wäre nochmal so ein schöner anderer Einstieg in die Mathematik zu sehen. Mathematik ist die Wissenschaft von den Mustern und Strukturen. Und jetzt beschäftige ich mich mal mit Mustern in der Natur, mit Strukturen in meinem Alltag, mit Regelmäßigkeiten, die in irgendeiner Weise auch mit Mathematik beschrieben werden können.
Und die lieben wir ja eh. Das wissen wir auch aus der Psychologie, dass wir Muster und Strukturen und Schemata und alles lieben und Schubladen und alles Mögliche. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du da warst. Folgt Christian unbedingt auf den sozialen Medien und checkt auch unbedingt seinen YouTube-Kanal aus. Und dann gibt es noch ein Projekt, das HyFlex Math Projekt, das Christian jetzt noch kurz erklärt, was wir auf jeden Fall noch kurz erwähnen wollten.
Genau, das startet jetzt im April und geht über 2 Jahre und die Idee ist, ein Inverted Classroom, also meine Vorlesung für Grundschullehramtsstudierende, Einführung in die Mathematik, die Vorlesung gleichzeitig auch Menschen außen zu öffnen als Massive Open Online Course. Das heißt, ich werde die Vorlesung als Inverted Classroom machen, die Studierenden bereiten sich vor mit Materialien und Aufgaben und diese Materialien und Aufgaben stelle ich auch online zur Verfügung, sodass auch Menschen von außen, die nicht bei mir studieren, mitmachen können. Ja, also sie können dann in diesem Kurs mitmachen und können sich dann auch per Livestream in den Hörsaal mit reinschalten und dort mitmachen und da werden wir eben sozusagen versuchen, die Studierenden vor Ort und die Menschen draußen vor den Bildschirmen zusammenzuführen, damit alle gemeinsam Mathematik machen. Also gerne folgt meinen Kanälen. Ja. Dort werde ich auch publizieren, wann und wo man sich da einschreiben und anmelden kann und mitmachen kann.
Sehr cool.
Und kostenlos natürlich.
Kostenlos auch noch. Mitmachen. Super. Was will man mehr?
Sehr schön.
Also das packen wir alles in die Episodenbeschreibung. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne unseren Podcast Was los Wissenschaft, um keine Folge mehr zu verpassen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und das wäre echt super cool, wenn ihr uns eine Bewertung geben würdet, wenn euch der Podcast gefällt. Viele wissen gar nicht, dass das geht. Da würden wir uns sehr drüber freuen und das hilft uns natürlich auch ein bisschen den Algorithmus zu pushen. Also vielen Dank dafür und schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei, auf dem vom Podcast, auf Lisas Kanal und auf meinem. Die findet ihr auch alle in der Beschreibung. Und ganz zum Schluss, wie immer, wenn ihr Themenwünsche habt oder Feedback dalassen wollt, dann schickt uns gerne eine Mail an kontakt@waslos-wissenschaft.de. Tschüssi.
Ciao. Dankeschön.
Tschüss.